ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Die Pegelstände in Deutschlands Flüssen und Wasserstraßen sinken. Zahlreiche Bundesländer haben deswegen schon das Sonntags- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen gelockert. Heute nun haben sich Brandenburg und Berlin angeschlossen. Bis Ende August dürfen Gütertransporte, die jetzt nicht mehr per Schiff organisiert werden können, auf die Straße. RBB24-Reporterin Sabine Löbrig mit Reaktionen aus Brandenburg.
Trotz stellenweise niedriger Pegelstände an Brandenburger Flüssen sieht die Logistikbranche in der Region bislang keine größeren Probleme bei Transporten auf dem Wasser. Das sieht anderswo in Deutschland wesentlich brisanter aus, beispielsweise am Rhein. Deshalb habe man sich auch in Brandenburg und Berlin für Ausnahmen beim Sonntags- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen entschieden, sagt Brandenburgs Infrastrukturminister Robert Krumbach.
Da ist es dann hilfreich, wenn wir das Sonntagsfahrverbot für LKWs dosiert, speziell nur für diese Transporte lockern und auch erstmal nur befristet, damit wir dann auch schauen können, hilft es wirklich, wird es gebraucht.
Noch ist unklar, ob durch diese Regelung die Nachfrage nach mehr Transporten per LKW deutlich steigen wird. Aber wenn, dann gäbe es kaum zusätzliche Kapazitäten, betont Gerd Brettschneider, Geschäftsführer der Fuhrgewerbeinnung Berlin-Brandenburg. Die Branche leidet unter Fahrermangel. Die Regelungen für Ruhezeiten sind streng.
Das bedeutet, die Kraftfahrer können nicht über die zulässigen Lenkzeiten hinaus zum Einsatz kommen. Dann ist der Sonntag als Ruhezeit einzuhalten und einzulegen. Und damit kommen solche Beförderungen dann nicht zum Tragen.
Ähnlich schätzt Eberhard Tief, der Geschäftsführer des Landesverbands Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbe, die Situation ein. Lkw-Fahrer im Ruhestand einspringen zu lassen, das sei schwierig.
Die Berufskraftfahrer unterliegen der Pflicht einer Weiterbildung alle 5 Jahre mit einem Aufwand von 35 Stunden Weiterbildungseinheiten. So, und wenn die Fahrer in den Ruhestand gehen, und dann nehmen sie natürlich an diesen Weiterbildungen nicht mehr teil. Und wenn ich sie jetzt reaktivieren will, kann ich es nicht machen, weil ihnen dann eben der aktuelle, der nennt sich eben Fahrerqualifizierungsnachweis, fehlt.
Das Gütervolumen sei eher gering, das jetzt vielleicht vom Wasser auf die Straße verlagert werde, meint Anja Hähnel vom Verkehrsclub Brandenburg VCD.
Für uns als ökologischer Verkehrsclub ist es halt sehr fragwürdig, dass man das jetzt, diese relativ geringen Mengen im Vergleich zur Gesamtmenge, dass man die jetzt halt gerade am Wochenende transportieren muss. Denn wie gesagt, das betrifft nur punktuell die Lieferkette.
Ob die Ausnahmeregelung beim Sonntagsfahrverbot aber wirklich für deutlich mehr LKWs auf Brandenburgs Autobahnen sorgt, das wird sich an den nächsten Wochenenden zeigen.
RBB24-Reporterin Sabine Löbrig. Knapp 3 Wochen noch, dann will Brandenburgs SPD-Finanzminister Daniel Keller den Entwurf für die Brandenburger Landeshaushalte 2027 und 2028 vorlegen. Seit Monaten ist klar, dass es für beide Jahre eine Deckungslücke von jeweils mehr als 3 Milliarden Euro gibt. Die muss geschlossen und in vielen Ministerien künftig weniger Geld ausgegeben werden. Da sind Konflikte vorprogrammiert. RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Södow berichtet.
Ausgaben zwischen 16 und 17 Milliarden Euro hatte der Brandenburger Landtag für die Jahre 2025 und 2026 beschlossen. 2 Drittel davon sind sogenannte gebundene Ausgaben, beispielsweise Sozialhilfeleistungen oder Wohngeld, beides über Bundesgesetze beschlossen. Ein besonders großer Brocken sind die Personalausgaben im Brandenburger Landesdienst mit über 4 Milliarden Euro, beschreibt Wissenschaftler Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
Ohne Lehrer keine Bildung, genauso ohne Kita-Angestellte würde es keine Betreuung der Kinder geben.
Wenn Steuereinnahmen in wirtschaftlich komplizierten Zeiten stagnieren und nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine aufgestockte Beamtenbesoldung dem Land Brandenburg etwa 500 Millionen Euro jährlich mehr kostet, müsste die Landesregierung im Landeshaushalt Prioritäten setzen, sagt Scheller.
Wo will man Akzente setzen und wo erhofft man sich dann auch tatsächlich die meisten und die höchsten Multiplikatoreneffekte?
Kurzum, wo bringt ein eingesetzter Euro den größten Nutzen? Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip würden unter anderem marode Straßen und Brücken zur Folge haben, sagt der Wissenschaftler.
In der Forschung wird immer empfohlen, nicht bei den den Investitionen zu sparen, insbesondere nicht, wenn die wirtschaftliche Situation ohnehin angespannt ist, denn Investitionen schaffen natürlich wirtschaftliche Nachfrage. Sie beauftragen Unternehmen zu investieren und generieren darüber dann am Ende auch wieder neue Steuereinnahmen.
Wie schwierig die Haushaltsgespräche des SPD-Finanzministers Daniel Keller mit den anderen Mitgliedern der Landesregierung bislang waren, kann man nur ahnen. Der parlamentarische Geschäftsführer der mitregierenden CDU-Landtagsfraktion, Dani Eichelbaum, sagt jedenfalls, der Doppelhaushaltsentwurf werde die Prinzipien Sparsamkeit und Wirtschaftsförderung erfüllen.
Neue Ausgaben müssen durch Einsparungen gegenfinanziert werden. Und was uns besonders wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Kernaufgaben des Staates, nämlich Polizei, Bildung, Finanzverwaltung, Justiz, hier auch Priorität hat und dass eben auch 5% der Personalstellen in der Landesverwaltung abgebaut werden sollen.
Bedeutet bis zu 700 Personalstellen weniger im Landesdienst bis zum Jahr 2029. Proteste gegen mögliche Mittelkürzungen im Haushalt für Umweltschutzverbände und soziale Vereine hat auch Ludwig Schetz, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, mitbekommen.
Die Situation hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert und natürlich wird es ohne spürbare Maßnahmen an der einen oder anderen Stelle am Ende nicht funktionieren. Da werden wir sicherlich sehr, sehr intensiv und hart diskutieren und wird an der einen oder anderen Stelle eben auch zu spürbaren Maßnahmen führen.
Die oppositionelle AfD-Fraktion behauptet, der Landesregierung fehle es seit Jahren am Willen zu Einsparungen. Bei der angeblich erfolglosen Wasserstofftechnologie sowie der Finanzierung ausreisepflichtiger Asylbewerber könne angesetzt werden, sagt der AfD-Haushaltsexperte Andreas Galau. Und
wir brauchen einen Fördermittel-TÜV. Es muss alles auf den Tisch, es muss alles geprüft werden. Und wo man feststellt, das sind jetzt Ausgaben, die nicht dringend erforderlich sind, da muss man auch einfach sagen, dann machen wir das auch nicht.
Am 1. September werden Mutmaßungen ein Ende haben. Dann wird der Doppelhaushalt in der Landesregierung erstmals diskutiert. Und dann wird auch klar sein, ob Brandenburg weitere Kredite aufnehmen muss.
Aus der landespolitischen Redaktion Thorsten Südow. Bei über 30 Grad in der Dachgeschosswohnung flüchten Berlinerinnen und Berliner lieber an kühlere Orte. Das steht uns am Wochenende schon wieder bevor. Ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen müssen die hohen Temperaturen oftmals in der Wohnung aushalten. Unsere Reporterin Antonia Scheurer hat sich beim Hitzetelefon von Silbernetz e.V. angeschaut, wie ältere Menschen bei extremer Hitze unterstützt werden können.
Hallo, guten Tag. Hier ist der Hitzeservice vom Infotelefon. Ich wollte Ihnen sagen, dass es morgen sehr warm wird in Berlin.
Seit diesem Sommer warnen Margret Hampel und ihre Kollegen des Infotelefons von Silbernetz e.V. auch vor Extremwetterlagen wie Hitze. Hampel ist Projektleiterin des Infotelefons. Bei der alten Dame am Telefon wird sie am nächsten Tag noch mindestens einmal anrufen, denn
ich trinke nicht viel, sagt sie. Das ist schwierig, ne? Ältere Menschen müssen mehr trinken. Das Durstgefühl lässt natürlich nach, das ist normal, aber die Fähigkeit zu schwitzen lässt leider auch nach. Und das führt dann dazu, dass der Kreislauf dann in den Keller geht und dann wird den älteren Menschen schlecht und sie merken nicht so recht, warum. Und dann kommen sie ganz schnell in eine Situation, in der sie sich selbst nicht mehr helfen können.
Für den Wetterservice haben sich bisher nur knapp 20 Menschen angemeldet. Eine von ihnen ist Helga. Ihren vollen Namen möchte die 83-Jährige nicht im Radio nennen. Sie und ihr Mann wohnen in einem Wohnhaus in Friedrichsfelde.
Weil es ja ganz oben ist und die Südseite, da wird es dann hier schon ganz schön warm. Aber wenn es nachts kühler ist, dann machen wir so Durchzug und dann geht es eigentlich.
Eigentlich wissen die beiden, wie sie sich bei Hitze verhalten sollten. Helga schaut auch den Wetterbericht. Manchmal fällt es ihr aber schwer, alle Informationen aufzunehmen.
Ich kann dem nicht so richtig folgen, weil dann eben von Prignitz und Lausitz und so die Rede ist. Und wenn ich direkt angerufen werde, dann weiß ich besser Bescheid.
Nicht nur weiß Helga dann über die Hitzewarnung Bescheid, das Infotelefon gibt auch wichtige Hinweise. Zum Beispiel, dass Medikamente bei hohen Temperaturen möglicherweise anders gelagert und eingenommen werden sollten. Um genug zu trinken, haben sich Helga und ihr Mann bereits ein System überlegt.
Wir haben eine Flasche im Kühlschrank stehen und die muss dann bis mittags leer werden und dann wird sie nochmal gefüllt und dann bis abends nochmal.
Und auch sonst kommen Helga und ihr Mann gut klar. Einkaufen gehen die beiden an heißen Tagen extra früh am Morgen. Für andere Aufgaben haben sie Hilfe von einem Pflegedienst. Trotzdem freuen sie sich über die Anrufe des Hitzetelefons.
Man hat dann das Gefühl, es kümmert sich jemand. Weil sonst so aus dem Haus, die sind arbeiten oder haben ihr eigenes Tun. Und man hat dann auch nochmal eine Telefonnummer, die man auch im Bedarfsfall, wenn man jetzt so irgendwas braucht, anrufen könnte.
Dann würde Margret Hampel vom Infotelefon versuchen, telefonisch zu unterstützen oder den Kontakt zu Ehrenamtlichen zu vermitteln. Aber jeder und jede kann in der Nachbarschaft etwas tun.
Wenn jemand im Haus weiß, da ist jemand, eine ältere Person, die man kaum sieht, die immer wieder weg ist, dass man dort einfach mal klingelt und Hilfe anbietet.
Zum Beispiel beim Einkaufen oder dem Gang zur Apotheke. Insbesondere bei heißen Temperaturen können diese Aufgaben zur Belastung werden.
Antonia Scheurer war das. Wie Sie das Infotelefon erreichen, finden Sie auf der Webseite www.silbernetz.org.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Milena Hadati und Silvia Sodke. Als Mathilda Jelito ihren ersten Instagram-Content vor 2 Jahren startete, wollte sie noch Lehrerin in Berlin werden. Sie wusste nicht, dass in kurzer Zeit aus der Freizeitbeschäftigung ein Vollzeitjob werden würde, von dem sie leben kann.
Hi, ich bin Mathilda und auf meinem Kanal gibt's Analysen zu Mucke, Gesellschaft, Popkultur in Video-Essay-Form.
Mathilda Jelito schaut sich zum Beispiel Rap-Songs unter gesellschaftlichen Aspekten an.
Ein kleines Schleifchen auf dem String. Du bist verpackt wie ein Geschenk, als wäre es Weihnachten.
In solchen Rap-Songs sind Frauen keine dreidimensionalen Figuren mit eigenen Handlungszielen und Motiven. Sie sind eigentlich nicht mal wirklich Subjekte. Stattdessen werden sie zu Objekten degradiert, die aus dem Blick des Mannes halt reizvoll anzuschauen sind.
Sprache und urbane Kultur spielen bei der Content-Creatorin und Sprachspezialistin Mathilda Jelito eine große Rolle. Ihr Spezialgebiet? Deutschrap. Im besten Falle nicht frauenverachtend. Für sie ist dieses Genre zeitgenössischer Minnegesang, der das Leben in der Großstadt widerspiegelt.
Ich finde, da steckt ganz viel Menschlichkeit drin. Also das, was Menschen fasziniert, was sie umtreibt, die Problematik, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Ich mag lieber so den weiten Literaturbegriff, also dass alles Literatur sein kann und dass eben auch Rap-Texte Literatur sind.
Mit dieser Einstellung hat Mathilda 2025 einen Preis als Musikjournalistin des Jahres im deutschsprachigen Raum gewonnen. Ihr Instagram-Account zählt heute über 160.000 Follower. Dabei arbeitet die gebürtige Freiburgerin erst seit einem Jahr Vollzeit als Podcasterin und Bildungsinfluencerin. Davor hat sie Literatur, Deutsch und Englisch studiert und an einer Berufsschule unterrichtet. In ihren Videos und Podcasts nimmt sie verschiedene Themen der Jugendkultur unter die Lupe, wie Rap, Filme, Feminismus und ihr Herzensthema Inklusion. Das hier ist ein Ausschnitt aus ihrem Film mit dem Titel Ein Händchen für Repräsentation.
Wohin, Miss?
Zu den Sternen.
Zu sehen ist eine romantische Szene im 20er-Jahres-Stil. In Ein Händchen für Repräsentation spielen Menschen mit Handfehlbildungen Szenen aus Film- und Fernsehklassikern nach. Mathilda Jelito ist selbst betroffen, ihre linke Hand nicht vollständig ausgebildet. Sie hat ihren Film selbst produziert und fordert damit mehr Sichtbarkeit von Behinderungen in Film und Fernsehen.
Mich berührt es total, weil ich so eine neue Welt sehe, also eine Welt sehe, wie sie sein könnte, dass ich mich zum Beispiel mit meiner Hand auch mal in einer Hauptrolle repräsentiert sehen würde, dass ich vielleicht hätte aufwachsen können mit einer Wednesday Addams, die so ist wie ich.
Mathilda hat sich noch nie über ihre Behinderung an der linken Hand definieren lassen. Der Lehrerberuf hat ihr zu wenig Reichweite geboten. Als Influencerin und Deutschrap-Literaturspezialistin wird sie dagegen schon auf der Straße erkannt. Sie hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, ihren Fans und Followern Wissen und eigenständiges Denken zu vermitteln.
Was der Anspruch in meinem Content ist, ist, dass ich das halt kritisch beleuchten möchte, damit meine Zuschauer und Zuschauerinnen auch irgendwie die Fähigkeit entwickeln oder weiter ausbilden können, sich kritisch mit Sachen auseinandersetzen zu können.
So wie es scheint, werden noch viele weitere Projekte von Mathilda Jelito zu erwarten sein.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, auch zum Abonnieren in der ARD Sounds App.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören am besten in der ARD Sounds App.